Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen zum Wellenbrecher-Podcast. An den Mikrofonen sind Eva, das bin ich, und
Annabelle. Und gemeinsam sind wir hier in unserem virtuellen Studio mit Julia Schnetzer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich lese mal die verkürzte Bio von dir vor, denn die wäre sonst ziemlich ausgeatmet. Ich könnte das wahrscheinlich doppelt so lange machen. Du hast in Köln Biologie studiert und mit dem berühmten, also zumindest in der Mikrobiologie, im MAMIC-Programm der Max-Planck-Gesellschaft in Bremen marine Mikrobiologie studiert und promoviert. Nach rund 5 Jahren Forschung hast du plötzlich Wissen mitgegründet. 2021 hast du das Buch Wenn Haie leuchten veröffentlicht und dann auch noch bis 2023 gemeinsam mit Sebastian Lockratz den Podcast Sag mal du als Biologin moderiert. Außerdem warst du wissenschaftliche Koordinatorin des Ocean Plastics Labs und Wissenschaftlerin beim MCDR Startup SeaFields, das an Biomasseabsenkung arbeitet. Dazu mehr in unserer letzten Folge. Seit 2023 widmest du dich Vollzeit der Wissenschaftskommunikation und warst unter anderem schon bei Kika und bist auf jeden Fall bisher die einzige Person, die ich kenne, die ein IMDb-Profil hat, also was Schauspieler haben. Immer mit dem Ziel, Forschung verständlich zu vermitteln. Voll beeindruckend.
Ja, richtig beeindruckend.
Das mit dem IMDb, das wusste ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und wer das macht. Was ist denn da drauf?
Vielleicht ist es so wie Wikipedia.
Dass das irgendjemand.
Du kannst ja auch nicht dein eigenes Wikipedia-Profil. Ja, du kannst nicht dein eigenes Wikipedia-Profil erstellen. Das muss quasi jemand für dich machen.
Ja.
Ja, ist das so? Das wusste ich noch nicht, Annabelle.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich.
Ich dachte,
so,
wenn man relevant ist, dann kann man das. Nee, aber ein Wikipedia-Profil hast du auch, richtig, Julia?
Ja, ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat. Doch, habe ich, aber ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Keine Ahnung. Es stimmt auch nicht alles, was da drin steht. Aber ich habe, müsste ich mal. Ich weiß
also,
nicht,
da musst du mit Eva reden, die kann das bearbeiten.
Ah, okay.
Ja, also sag Bescheid, wenn da was raus soll. Das kriegt man hin. Also, liebe Leute, genau, jetzt könnt ihr schon mal Julia auf IMDb nachgucken und auf Wikipedia auch mit hoffentlich korrigierten Informationen.
Und in der ARD-Mediathek.
Und so. In der ARD-Mediathek. Schön Kika laufen lassen, samstagmorgens mit Müsli auf dem Sofa. Genau, aber wir fangen mal ganz einfach an, so wie wir unseren Podcast immer starten. Hast du ein Lieblingsmeerestier? Wenn ja, welches ist das?
Ja, die wechseln täglich. Aber die am häufigsten vorkommen, sind Haie, Klassiker, und Oktopusse. Das sind so meine zwei absoluten Favorites, definitiv.
Ah. Ja, hast du deshalb dein Buch auch im Titel kommen ja Haie drin vor, hast du deshalb den Titel so gewählt?
Ja, also es war, die Titelfindung des Buches war ein langer Prozess. Ich würde auch sagen, das war das Schwierigste am ganzen Buch. Ich bin nicht so gut mit Titelfinden generell, so, ne? Aber ja, da habe ich mit meiner Editorin, wir haben viel Ball hin und her gespielt, und bis wir auf diesen Titel kamen. Und ich hatte aber schon eigentlich richtig Bock, Haie im Titel zu haben, weil das Buch, also da muss ich jetzt gerade mal kurz das Buch ein bisschen erklären, ist ein Themenbuch. Das heißt, ein Kapitelbuch. Das heißt, da sind 11 verschiedene Kapitel, glaube ich, drin, und die haben alle verschiedene Themen, die auch unabhängig sind voneinander. Und da geht's, keine Ahnung, in einem Kapitel geht's um Insekten, im anderen Kapitel geht's um Viren, im nächsten Kapitel geht's um Kommunikation bei Delfinen. Also sehr, sehr durchmischt. Aber in fast allen Kapiteln oder in sehr vielen Kapiteln kommen früher oder später Haie vor. Also ich würde sagen, das ist quasi das Tier, das am häufigsten drin vorkommt. Und deswegen fand ich es eigentlich auch passend, genau, den Hai irgendwie mit in den Titel reinzunehmen. Und ja.
Ich finde den Titel auf jeden Fall sehr schön. Und das Titelbild ist auch immer gut.
Ja.
Ist ja auch schon immer der halbe Motivation, das vielleicht mitzunehmen.
Total, aber das Cover war auch ein Kampf. Also die Cover, die am Anfang da standen, ja, wir hatten am Anfang auch einen anderen Titel, und die Cover, die am Anfang da waren, fand ich nicht so geil. Und da habe ich dann auch gelernt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber als Autor hast du gar nicht so viel Mitspracherecht über das Cover deines Buches. Mhm. Und ich hatte ein bisschen Mitspracherecht, was wohl sehr ungewöhnlich ist, habe ich dann von anderen Autoren gehört. Und letztendlich, am Ende wurde es dann ein Hardcover-Buch, am Anfang war es als Taschenbuch angelegt. Und dann haben sie das nochmal, quasi der Verlag hat das nochmal alles über den Haufen geworfen und dann haben wir das neue Cover gemacht und dann habe ich endlich mein Hai gekriegt. Ich wollte nämlich ein Hai drauf und die wollten keinen. Und dann habe ich doch noch mein Hai gekriegt. Ja. Und dann am Ende waren alle glücklich.
Ja, Haie sind ja auch immer so ein bisschen kontrovers. Also mit Haien kann ja jeder irgendwie was anfangen, aber
ja.
Ist es so ein bisschen, entweder man liebt sie oder man hat Angst vor ihnen oder man mag sie nicht, habe ich das Gefühl.
Ja. Voll, aber deswegen ist so das Cover mit diesem kleinen Katzenhai irgendwie, der nicht so böse ausschaut, finde ich ein ganz guter Kompromiss. Ja.
Ja, Eva musste das Buch lesen.
Ich wollte tatsächlich.
War es schlimm, Eva?
Nein, es war super. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es noch nicht gelesen hatte, weil ich hatte sogar, als es rauskam, hatte ich das so ein bisschen verfolgt. Das war eine Zeit, wo ich auch ganz viel Wissenschaftspodcasts gehört habe und so in Wissenschaftskommunikation eingestiegen bin. Also hatte ich dann, und ich meine, ich bin ja Meeresbiologin, wenn dann so ein Buch rauskommt, dann kriegt man das ja irgendwie so ein bisschen mit und denkt sich, oh, lese ich das mal. Aber ich bin in einem Jahr dann irgendwie auch nach Finnland gezogen und irgendwie war bei mir dann so viel anderes los, dass das unterm Tisch gefallen ist. Und jetzt habe ich es mir dieses Jahr endlich gekauft und gelesen, als klar war, dass wir dich zu Gast hier haben.
Ganz, ich habe das Buch geschrieben mit einem Ansatz, der mir wichtig war oder eine Idee, die mir wichtig war, war, ich wollte ein Buch schreiben, dass selbst wenn Meeresbiologen das lesen, dass sie denken, oh krass, das wusste ich auch noch nicht. Hat das geklappt?
Das hat geklappt, ja.
Sehr gut.
Auf jeden Fall. Also manche Sachen wusste man so ein bisschen, aber oder hatte man schon mal gelesen, aber ja, dadurch, dass es halt doch so Nischenthemen sind, ne, wo man dann schon tiefer reingehen muss, so kleine Gimmicks quasi, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe was gelernt.
Ja. Sehr gut. Ziel erreicht.
Okay.
Du hast ja, ich hatte ja schon eben vorgelesen, in deiner Bio ganz ursprünglich reine Biologie studiert. Was hat dich denn dann speziell zur Meeresmikrobiologie geführt?
Also, mein Ziel war tatsächlich von Anfang an, Meeresbiologie zu studieren. Und als ich angefangen habe zu studieren, war gerade dieser Übergang von Diplom auf Master und Bachelor. Also, ich habe dann tatsächlich in Köln, wir waren der erste reine Bachelor-Jahrgang überhaupt in Biologie. Und ich habe mich entschieden, erstmal einen Bachelor in reiner Biologie zu machen, weil ich auch so Themen wie Genetik und so total spannend fand. Und es gab damals schon Meeresbio-Diplom in Hamburg, aber das war sehr ökologielastig und ich wollte ein bisschen mehr in diese Zellbiologie und Genetik rein und dachte so, cool, ich fange erstmal mit dem Bio-Bachelor an, guck mir da quasi die verschiedenen Richtungen an und dann im Master spezialisiere ich mich, weil das halt da mit dem neuen System irgendwie besser ging, also in meinen Augen. Ich weiß nicht, vielleicht ging es im Diplom, wäre es vielleicht genauso gegangen, aber genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich starte jetzt mit dem Master und habe mich gegen das Diplom entschieden. Ich hätte sogar noch Diplom studieren können.
Ja, ich fand das auch persönlich super spannend, weil man könnte ja ungefähr sagen, dass wir ein bisschen ähnlichen Lebenslauf haben, zumindest weil du ja auch in deiner Bachelorarbeit auch in Amerika warst und so. Und also dann, auch. Das war tatsächlich auch genau das Gleiche bei mir. Ja, ich habe dann auch, den Marmec Master machen, auch wegen Genetik. Und ich hatte genau das Gleiche, dass ich quasi mein rein Meeresbiologie-Bachelor war auch super viel Ökologie. Und habe dann eigentlich nur über ein Praktikum relativ viel Genetik gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum ich vielleicht überhaupt angenommen wurde in das Masterprogramm, einfach weil ich so viel Genetik dann oder Vorwissen halt schon hatte.
Ja, genau, das fand ich. Ich habe dann eben meine Bachelorarbeit in den USA gemacht. Da habe ich mit Korallen gearbeitet und Genexpressionen in Korallenlarven, wie die sich verändert bei erhöhten Temperaturen. Und genau, ich fand halt diese Kombination aus Meeresbiologie und Genetik total spannend. Und das habe ich dann, deswegen bin ich dann auch zu Marmec gegangen, weil ich dachte, cool, das geht auch so in die Richtung.
Und dann hast du ja auch promoviert und bist erstmal in der Forschung quasi geblieben. Und wie hast du dann im Nachhinein den Übergang von der Grundlagenforschung zur, ja, sagen wir mal, angewandten Forschung bei SeaFields erlebt?
Das war jetzt ehrlich gesagt kein so großer Unterschied, weil, also bei SeaFields, ich habe da so als Freelancer gearbeitet, das war aber immer nur so ganz kurz für 3-4 Wochen. Da war ich auf den Field Trips mit dabei und ganz kurz zu SeaFields, das ist ein Startup, das ja mitgegründet wurde mit einer alten Kommilitonin von mir, die auch Marmik gemacht hat, Mar Fernandes Mendes. Und da geht es darum, Sargassum-Algen zu nutzen als ja, CO2-Speicher. Und was wir uns erstmal angeguckt haben, war, ob wir diese Alge züchten können. Und dafür haben wir eine Algenfarm gebaut. Oder Seafields hat eine Algenfarm designt und gebaut. Und ich habe da mitgeholfen. Genau, und die wurde dann getestet in der Karibik, weil dort diese Alge halt wächst. Genau, und da war ich mit dabei, aber das war eben immer nur kurze Phasen. Und dann war ich da aber nochmal für ein knappes Jahr mit involviert. Da war ich aber dann am Alfred-Wegener-Institut angestellt bei Mar Fernandes Mendes. Und da ging es aber eben auch um dieses Projekt und es ging eben darum, wie können wir CO2 aus der Atmosphäre holen, eben mittels Algen. Und dementsprechend war das immer, war da quasi Grundlagenforschung immer mit drin oder ich war wieder in diesem System der Institute mit drin. Deswegen war das jetzt kein so ein krass großer Unterschied. Man hat halt auch Parallelen, ne? Wenn du mit Startups arbeitest, die haben in der Regel auch nicht viel Geld und die müssen halt auch, ich sag mal, betteln gehen. Ne? Die müssen Investoren finden, Geld finden, so wie man in der Uni halt Anträge schreiben muss für Geld. Also man hat da irgendwie dieselbe Situation. Was aber vielleicht ein bisschen leichter ist und dadurch Dinge schneller gehen, sind, du hast weniger Bürokratie. Ne? Das heißt, wenn du Gelder hast und dann brauchst du ein Gerät, dann kannst du das einfach kaufen. Und dann je nach Institut ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlicher, geht das halt nicht so einfach. Ne? Da musst du dann erstmal irgendwie Bürokratie durchwälzen, musst du irgendwie Angebote rausgeben, musst es ausschreiben oder so und das ist dann ein super langer Prozess, bis du da irgendwie was kaufen kannst. Das kann Monate dauern und ihr wisst, wie das ist, wenn man irgendwie Forschung macht oder so, manche Dinge braucht man halt eigentlich morgen und dann ist das verlangsamt einfach Sachen und dementsprechend, glaube ich, bist du halt in der Privatwirtschaft, kannst du so einfach schneller handeln, weil du diese ganzen Prozesse nicht so hast. Glaube ich, weil meine Erfahrung in der Privatwirtschaft ist jetzt nicht so groß. Aber das ist so ein bisschen mein Eindruck.
Ja, aber wenn man das weiterdenkt, bedeutet das eben auch, dass man schneller zu Ergebnissen kommt, richtig?
Was ja, ganz genau.
Was in der Zeit gar nicht ganz so unwichtig genau. ist.
Also. Ja, total. Also ich meine, es gibt natürlich Gründe, warum das an Unis oder Instituten so ist. Ne? Ich meine, da geht es um Korruption und sowas. Also das ist jetzt nicht unberechtigt, aber ja, es verlangsamt die Prozesse definitiv.
Du bist ja, oder hast einen sehr forschungslastigen Background sozusagen. Würdest du denn jungen Forschenden raten, einen ähnlichen Weg zu gehen, wie du auch über dann Master und auch Promotion und dann erst Wissenschaftskommunikation? Oder meinst du, man kann das quasi auch, oder hättest du irgendwas verändert jetzt rückblickend?
Ich hätte nichts verändert. Ich bin tatsächlich mit der Wissenschaftskommunikation habe ich angefangen während meinem Doktor. Und das war Zufall, also das war gar nicht geplant. Ich habe in meinem Doktor ein Citizen Science Projekt gemacht, also ein Bürgerwissenschaftsprojekt.
Da können wir sonst mehr drüber reden, über Ocean Sampling Day.
Ja, können wir sehr gerne drüber reden.
Haben wir noch gar nicht.
Okay, ich erkläre kurz der Ocean Sampling Day. Der wurde gegründet innerhalb eines EU-Projekts, Micro B3 hieß das damals. Und da war die Idee, eine Momentaufnahme der Mikroorganismen im Meer zu generieren an einem einzigen Tag. Weil das ist ja so, dass Mikroorganismen die Gemeinschaftsstrukturen sich ganz, ganz schnell ändern können, auch innerhalb von einem Tag, einfach wegen Temperaturen oder anderen Einflüssen. Und so die Datensätze sind ja immer so, man fährt mit dem Boot raus und dann nimmt man halt, keine Ahnung, am Montag hier eine Probe, am Dienstag da eine Probe. Das heißt, diesen zeitlichen Zusammenhang hat man eigentlich nie in diesen Datensätzen. Und deswegen hatten da die Wissenschaftler die Idee, ey, komm, wir schicken einfach Leute raus an einem Tag überall auf der Welt, dass sie eine Wasserprobe nehmen, damit wir die Mikroorganismengemeinschaften untersuchen können an einem Tag. Und dann kam tatsächlich so Segler auf die Idee, ey, können wir euch nicht helfen, das klingt so toll, können wir nicht auch Proben nehmen? Also die haben uns angesprochen, das war gar nicht unsere Idee. Und mein Prof, Frank-Oliver Glöckner, war dann irgendwie so, ey, das ist eigentlich total cool. Lass mal da so ein Bürgerwissenschaftsprojekt draus machen. Und das haben wir dann gemacht und das war eben der Kern meiner Doktorarbeit. Und wenn man natürlich sowas macht und man will Leute motivieren zu helfen, dann muss man denen das ja auch an Mann bringen, ne? Man muss denen ja auch davon erzählen. Und dann kam ich auf die Idee, so Science Slams zu machen. Weil ich dachte so, ich habe das öfter mal gesehen in Bremen, gab es das im Lagerhaus und fand das total cool, das Format. Und war so, ey, das wäre doch ein super Format, da sitzen hunderte von Leuten. Und dann habe ich das einfach ausprobiert und das hat super viel Spaß gemacht und das hat auch gut funktioniert. Und dann hatte ich halt den absoluten Luxus, dass ich von meinem Job aus durch Deutschland touren konnte und einfach ganz viele Science Slams machen konnte, um Werbung zu machen für dieses Projekt. Und ja, und dadurch bin ich einfach so in diese Wissenschaftskommunikationsbubble reingerutscht, weil ich dann natürlich einfach diese ganzen Leute kennengelernt habe, die übrigens einfach mega cool sind. Man lernt da unglaublich coole Leute kennen. Mhm. Und genau, und habe einfach Spaß an dieser Sache gefunden, ne? Also, und dementsprechend habe ich in meinem Doktor schon angefangen und bin da so zufällig reingerutscht. Das war absolut nie mein Plan, sowas zu machen. Und ja, mein Lebenslauf ist wild, würde ich sagen. Ist sehr ist wild, aber es liegt auch daran, dass ich einfach, ich habe immer Bock, was Neues auszuprobieren. Nach ein paar Jahren langweile ich mich dann so ein bisschen und dann muss ich wieder neue Sachen machen. Das Schöne an der Wissenschaftskommunikation ist jetzt vor allem die Formate, die ich gemacht habe, da kann ich mich immer mit anderen Themen beschäftigen. Und deswegen bleibt das irgendwie immer so spannend auch. Und deswegen finde ich das auch richtig, richtig cool. Und wenn man Bock hat auf Wissenschaftskommunikation, auf sowas, dann ja, mach das unbedingt. Wenn man vielleicht eher ein introvertierter Mensch ist und nicht so Bock darauf hat, dann mach's nicht. Also das muss nicht jeder machen, aber jeder, der Bock drauf hat, ey, kann ich es nur empfehlen. Also es ist auch einfach sehr rewarding, ne? Also man kriegt viel Feedback, Leute wissen das zu schätzen, freuen sich darüber, gerade auch mit Kindern und so ist das richtig, richtig cool. Also ich bin auch gern in Schulen, das macht auch total Spaß. Ja.
Und ich finde, es ist als WissenschaftlerIn eben auch wichtig, nicht nur die Ergebnisse in der Bubble zu halten, weil, also wie oft liest, keine Ahnung, meine Nachbarin ein wissenschaftliches Paper. Nicht so oft. Und natürlich auch, weil es nicht so einfach zu verstehen ist. Und so. Man muss ja einfach über Wissenschaft auch reden, um es relevant für alle zu machen. Deshalb ist Total. Das auch ein ganz wichtiger Job. Und dazu gibt es ja auch viele Kanäle. Also es muss ja nicht nur irgendwie extrovertierte Veranstaltungen auf der Bühne sein, sondern man kann ja auch einen Blog schreiben oder sich einfach was Eigenes überlegen. Das ist ja auch ganz cool.
Voll. Oder einfach anderen Leuten die Infos geben, die es dann für einen vermitteln. So geht's ja auch.
Ja, genau.
Ja. Ich hab noch kurz eine Nachfrage. Bremen ist ja so ein bisschen, ich würde sagen, Wissenschaftskommunikationshochburg. Vor allem halt viel, was an der Uni Bremen gemacht wird, auch durch den NWV. Und ja, genau, es gibt ja noch, wie heißt das, Wissenschaft
doch irgendwas mit Wohnzimmer.
Ja, wo die so in eine Bar gehen. Können wir auf jeden Fall nachgucken und verlinken. machst du denn noch Science Slams in Bremen, bei denen man vielleicht mitmachen könnte? Oder?
Ich organisiere keine Slams. Ich bin nur Teilnehmer. Okay. Nee, ich bin nur Teilnehmerin. Aber es gibt in Bremen wieder Science Slams. Julia Offe organisiert das. Das ist scienceslam.de. Es gibt scienceslam.com. Und es gibt scienceslam.de und das sind zwei verschiedene Veranstalter. Aber wenn ihr, wenn jetzt Zuhörende Lust haben, mal beim Science Slam mitzumachen, die sind immer offen für Leute, die Bock haben, da mitzumachen. Also die könnt ihr immer anschreiben und euch da anmelden.
Ja, super cool.
Richtig cool, ja. Ja, wir wollten mit dir noch eine kleine Version von Date, Marry, Divorce spielen und das haben wir thematisch umgedichtet in Abtauchen, Ankern oder Abhauen. Also es geht quasi darum, was du gerne so langfristig halten würdest oder was für dich nur so eine kurze Nummer, aber spaßig ist oder was du gar nicht machen willst. Und da haben wir gedacht, dass wir die drei Kategorien nehmen, Wissenschaft machen, über Wissenschaft schreiben oder über Wissenschaft reden.
Das finde ich ganz schwierige Kategorien, weil ich finde, keins geht ohne das andere. Und ich will definitiv nicht, also wenn man Wissenschaft macht, muss man irgendwie auch drüber sprechen, sonst funktioniert das nicht, zumindest mit Kollegen, um irgendwie weiterzukommen. Und irgendwie muss man auch drüber schreiben, dass das erhalten bleibt. Wenn man über Wissenschaft spricht, sollte man Wissenschaft gemacht haben, damit man weiß, worüber man spricht.
Ja, da hast du recht. Es hängt alles ineinander zusammen. Ja, dann nehmen wir unsere Alternativkategorien, die wir im Petto haben. Podcasten, Science Slams organisieren oder Ocean Sampling Day leiten. Was davon würdest du als ehesten kicken und was als langfristige Sache machen und was als kurzfristige?
Okay, also ich sag, was ich als erstes kicken würde, ist Science Slams organisieren. Weil ich organisiere nicht gerne Veranstaltungen. Das ist oft, ich kriege oft Anfragen irgendwie auch für Jobs, wo dann irgendwie so Sachen so, du kannst ja als Wissenschaftskommunikatorin so Veranstaltungen organisieren. Das ist immer so, nein, das ist ja auch nicht, wenn du jetzt Musiker bist in der Band, weil du auf einer Bühne stehst, dann solltest du ja nicht irgendwie gefragt werden, ob du die Bühnenbeleuchtung machst. Ne? Also so eine Veranstaltung organisieren ist was komplett anderes als Vortragender zu sein. Ja. Und ich feiere nicht mal gerne meinen Geburtstag, weil ich finde das total stressig. Und dementsprechend bin ich auch nicht gerne Veranstalter, weil mich stresst das total, weil ich habe dann immer so, Gott, alles muss perfekt sein. Und wenn irgendwas nicht läuft, dann finde ich das richtig schlimm. Deswegen bin ich lieber, performe ich lieber und organisiere das nicht so gerne. Dann hatten wir Ocean Sampling Day, organisieren und podcasten. Ne? Dann würde ich... Ich date den Podcast, weil ich, also das total richtig, richtig gern gemacht habe. Aber ich glaube, wenn ich was heiraten muss, dann nehme ich den Ocean Sampling Day, weil ich glaube, da habe ich genau diese Kombination aus Forschung noch machen, irgendwie noch hands-on dabei sein, aber auch Wissenschaftskommunikation machen und gleichzeitig Kontakt mit, mit Nichtwissenschaftlern haben und so. Das war eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Kombination.
Ist der Ocean Sampling Day so ein bisschen dein Herzensprojekt quasi, kann man das so sagen?
Ja, das war auf jeden Fall ein Herzensprojekt von mir. Aber ich habe mehrere Herzensprojekte. ich finde halt die Kombination aus irgendwie Wissenschaft, noch hands-on Wissenschaft machen und aber auch Wissenschaftskommunikation, das ist für mich so ein bisschen die perfekte Mischung. Also ich hatte jetzt die letzten 2 Jahre habe ich am Alfred Wegener Teilzeit gearbeitet und in Teilzeit quasi meine Selbstständigkeit mit der Wissenschaftskommunikation gemacht und das war für mich eigentlich perfekt. Also so, ich weiß, dass das so nicht weitergehen wird ewig, aber das war eigentlich für mich die perfekte Kombination.
Schön.
Ja, alle, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge so ein bisschen besprochen, dass alle immer sagen, oh ja, Wissenschaftskommunikation ist so toll und so wichtig, aber es ist so schwer, dass hauptberuflich zu machen. Ich meine, den Podcast hier finanzieren wir auch selber. Das ist jetzt nicht so, als ob da irgendjemand sagt, hey, hier habt ihr 50 € im Monat oder so, um quasi die Kosten zu decken für die Apps und alles, was wir zum Schneiden benutzen und sowas alles. Da kommt keiner ran und gibt dir einfach da Geld. Aber irgendwie erwarten dann immer alle, ja, es sollte gemacht werden. Und auch wiederum ist es dann so, ja, das sollten ja aber auch die Wissenschaftlerinnen machen. Und ich weiß nicht, wie oft ich das sagen muss. Gefühlt predige ich das seit meinem Doktor, dass ich keine Zeit habe, noch hauptberuflich oder nebenberuflich Wissenschaftskommunikation während den ganzen Forschungsprojekten auch noch zu machen. Das ist wirklich ein eigener Beruf an sich, der, finde ich, auch anerkannt werden sollte. Es gibt jetzt langsam die Bewegung, zumindest was ich sehe an deutschen Instituten. Aber ja, also... Ruf mal bitte bei Julia an und gib dir Projekte, weil die Forscherinnen, ja, haben dafür kein Petto dafür. Es ist nicht machbar. Also ja, das ist ja auch sehr viel Aufwand.
Ja, Annabelle, dein Wort in, ich wollte sagen Gottes Ohr, aber in das Ohr der Förderer. Ja. Komplett, es steht immer in allen Förderrichtlinien irgendwie drin, Ohr und Wissenschaftskommunikation, aber Gelder dafür kriegst du nicht. Dann die meisten Projekte machen dann irgendwie eine Website und das war's oder machen irgendwie einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account.
Ja, mit so 3 Followern. So.
Ja, genau.
Ja, super.
Oder selbst wenn du 1000 Follower hast, das ist immer nur deine eigene Bubble, ne? Also du kommst da nie raus und einen funktionierenden großen Instagram-Account oder TikTok-Account oder was auch immer aufzubauen, das dauert super viel Zeit, ne? Du musst da super viel investieren, genau wie du sagst. Und die Leute, die zuständig sind für diese Geldvergabe oder so, haben das halt irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm. Auch wie viel Arbeit das einfach ist, wenn man das gut machen will und ja genau, und was das auch kostet, ne? Eben Programme, irgendwie brauchst Kameras, dies und das. Es ist zwar heute alles erschwinglich, aber kostet halt immer noch Geld. Und das wird absolut unterschätzt und immer gedacht, ja, das kann man so nebenbei machen.
Und welche Skills es eben auch braucht, ne? Also das muss man ja auch überhaupt erstmal lernen. A, wie Wissenschaftskommunikation funktioniert, aber B, auch so Basic Skills wie schneide ich einen Podcast, wie schneide ich ein Video, wie formuliere ich eine Instagram-Caption, dass sich die auch irgendwer durchliest, so. Also, ja. Das kommt bestimmt auch, weil Social Media, obwohl so neu ist Social Media mittlerweile auch nicht mehr, muss man sagen, aber trotzdem so anerkannt als Job oder Beruf ist das ja heutzutage vielleicht, ja doch, vielleicht schon, ich weiß nicht, aber bei uns in der Wissenschaft auf jeden Fall noch nicht so.
Bei uns nicht.
Ja, ich meine, es wurde ja früher auch belächelt, ne? Ich meine, ich glaub, die ganzen großen Firmen haben Social Media Teams. Und es, also vor ein paar Jahren hätte man gedacht, so, hä, was ist das für ein Quatsch? Aber ich glaube, mittlerweile ist es, Social Media ist ja auch Werbung heutzutage. Du klebst nicht mehr irgendwo Plakate unbedingt an, du machst halt das über die ganzen Apps und so. Also.
Ganz genau.
Ja, total.
Ja.
Aber es wird immer noch belächelt.
Nun ja.
Ja, wir bleiben mal genau dabei bei dem Thema Wissenschaftskommunikation. Und zwar hast du auf jeden Fall in deinem Doktor dann halt plötzlich Wissen gegründet. Ist das ein NGO? Wie ist eure Struktur? Ich weiß es gerade nicht.
Nee, wir sind einfach nur 3 Leute. Wir haben, genau, also wir sind...
Ihr seid einfach nur 3 Leute?
Ja. Okay. Nee, also das
ist wie bei uns, Annabelle, mit Wellenbrecher.
Ja.
Okay, habt ihr ein Konto? So, oder nee, ist es aber dein Privatkonto?
Nee, wir haben kein Konto. Wir haben, also plötzlich Wissen war ein Projekt, das wir gegründet haben, das wir eingereicht haben, damals beim Wissenschaftsjahr 2016, 2017, Meere und Ozeane. Gott, auch schon wieder fast 10 Jahre her. Und zwar habe ich das gemacht mit André Lampe und Inga-Marie Ramke. Das sind 2 Wissenschaftskommunikatorinnen, Kolleginnen, die ich beim Science Slam tatsächlich kennengelernt habe. Also über André Lampe bin ich damals auch nach meinem ersten Science Slam in Bremen, da habe ich ihn kennengelernt. Der hat mich so in diese Bubble vom Science Slam reingebracht. Und genau, wir haben dieses Projekt gegründet, haben dann einen Antrag geschrieben, haben das eingereicht und haben das gefördert bekommen. Und haben dann über das KIT, die haben quasi die Gelder genommen und die haben uns dann bezahlt. Also so lief das dann, weil wir eben kein Verein sind, sondern nur 3 Leute. Und das Projekt ist so entstanden, oder die Idee ist unter der Dusche entstanden, wie meistens. Aber die Frage war, also ich war öfter irgendwie abends unterwegs in Kneipen und dann habe ich halt mit irgendwelchen Leuten gequatscht, wie das halt manchmal so ist. Und wenn ich dann irgendwie erzählt habe, dass ich Meeresbiologin bin, waren die Leute halt immer so, oh krass, spannend, erzähl mal was machst du?
Oh
so.
Wow, das wollte ich als Kind auch immer machen.
Exakt.
Und dann so, ja, wie bist du jetzt im Marketing gelandet? So. Ja.
Exakt das. Und genau, und da ist mir aber einfach aufgefallen, dass selbst betrunken Leute irgendwie sehr offen sind für Wissenschaft in diesem Kneipensetting. Und dann hatte ich die Idee so, ey, kann man das nicht irgendwie vielleicht nutzen, um Leute zu erreichen, die man halt sonst nicht erreicht mit Wissenschaftskommunikation, ne? Weil sonst hast du eben irgendwie, keine Ahnung, Tag der offenen Tür an der Uni oder irgendwelche Vorträge, aber da müssen die Leute ja selber hingehen. Und genau, und deswegen kam ich irgendwie auf die Idee, können wir das irgendwie nicht in die Kneipe bringen, aber halt so, dass die Leute, also dass man die Leute so ein bisschen überrascht damit. Und das ist die Idee von plötzlich Wissen. Also wir laufen da zu dritt oder sind gelaufen, wir haben das jetzt schon länger nicht mehr gemacht, wir laufen da zu dritt durch deutsche Städte, durch die Kneipen, durch Biergärten, durch Parks, was auch immer, und quatschen einfach Leute an, ob sie Bock haben, mit uns ein bisschen über Wissenschaft zu reden.
Nein, wie lustig.
Und dann haben wir halt so Experimente dabei, ne, die irgendwie schnell gehen und die immer so einführen in ein Thema, über das wir dann reden können. Aber es geht uns halt vor allem auch um Dialog. Also wir wollen halt, das ist immer ganz wichtig, wir halten keine Vorträge, sondern wir sind so ein bisschen wie so, ja, so ein bisschen diese Marketing-Teams, die früher auch so rumgelaufen sind, dann irgendwie irgendwelche Sachen verteilt haben. Ich weiß nicht, ob es das noch so gibt oder ob euch das...
Ja, ja, doch, manchmal. Also ich sehe es tatsächlich mehr in der Schweiz als in Deutschland.
Ja, früher gab es das viel, aber ich glaube, es waren meistens Zigarettenfirmen, ja, oder sowas. Wir haben noch einen Dugong dabei, das ist eine Handpuppe, die sprechen kann, die redet auch gern Leute an, die funktioniert auch sehr, sehr gut. genau, sind so ein bisschen auffällig unterwegs. Und genau, uns geht es halt vor allem auch darum, dass wir einen Dialog haben wollen. Also wir wollen halt auch wissen, was interessiert die Leute. Also wir sammeln dann eben auch Fragen von denen und recherchieren die im Nachhinein. Genau, manchmal saß ich auch mit Leuten schon da, habe auf ihrem Handy Tauchfotos geguckt und habe mit denen irgendwie die Tiere bestimmt oder so, ne? Also es kann in ganz, ganz wilde Richtungen gehen. aber wir wurden dann auch begleitet wissenschaftlich von einer Studentin. Also wir konnten schon sehen, dass so 40% der Leute, die wir erreicht haben, waren so aus dem bildungsfernen Bereich, also die jetzt nicht studiert haben oder nicht ein Abitur hatten. Aber es waren halt durch die Bank, alle Leute waren total interessiert. Also wir haben echt eigentlich nie Ablehnung erfahren. Es fanden alle immer cool, alle wollten immer irgendwas wissen. Gerade mit den Experimenten haben wir die Leute echt immer irgendwie das Interesse wecken können und so. Und wir haben halt auch viel das Feedback bekommen, dass die waren, ah krass, ihr seid die ersten Wissenschaftler, die ich je kennengelernt habe. Und das fand ich halt total krass, also dass die Leute da so, und waren auch so, hey, ihr seid ja ganz normal. Das ist so, ja, natürlich sind wir ganz normal. ja, also das, genau, so ein bisschen, wir nannten das immer Wissenschaftler zum Anfassen, in Anführungsstreichen, Anführungsstrichen. Genau, und deswegen fanden wir das irgendwie auch so wichtig. Und dann kam halt Corona und dann konnten wir das natürlich so nicht mehr weitermachen. Und dann sind wir auf Twitch gegangen und haben angefangen, da zu streamen. Und haben das aber, haben quasi auch erstmal dieses Guerilla-Konzept verfolgt. Weil Twitch ist ja eigentlich so eine Gaming-Plattform. Das heißt, Leute spielen irgendein Spiel und erzählen was dazu. Und das heißt, das haben wir auch gemacht. Wir haben dann auch Spiele gespielt und haben angefangen, was dazu zu erzählen. Aber die Spiele, die wir gespielt haben, waren halt alles, hatten irgendwie einen Meeresbezug, haben im Meer stattgefunden. Das heißt, man hat da irgendwie Tiere gesehen oder so. Und dann haben wir diese Sachen als Aufhänger genommen und haben dann über diese Tiere und so erzählt. Oder wir haben so Live-Experimente gemacht, ne? Also was so ein bisschen Experimente, die man gut zu Hause machen kann, haben wir dann gemacht, hat meistens halt nicht funktioniert. Und dann haben wir das halt immer so lange irgendwie weiter versucht und Sachen verändert, bis es dann funktioniert hat. Und damit haben wir die so mitgenommen in diesen wissenschaftlichen Prozess auch so ein bisschen, ne? Also dieses so, ey, wir probieren was, damn, es funktioniert nicht. Okay, jetzt überlegen wir, woran es liegen kann, was können wir ändern und so. Das waren halt dann irgendwie auch, war cool, weil es dann auch nochmal andere Möglichkeiten uns gegeben hat als vorher auf der Straße. Genau.
Aber war es in Switch dann schwieriger, die Leute zu erreichen? Also, weil auf der Straße konntet ihr direkt auf Leute zugehen und du sagtest gerade 40% aus, naja, bildungsfern nicht, aber nicht Studierte, meintest du. Also da habt ihr wirklich ein diverses Publikum, sage ich mal, erreicht. Ich kann mir vorstellen, dass man bei Twitch dann wieder schnell in seiner eigenen Blase landet, oder?
Ja, das wissen wir leider nicht, weil wir keine Umfrage gemacht haben. Es ist schwierig, Leute zu erreichen. Also wir hatten da die Hilfe quasi von anderen Wissenschaftsstreamern, die uns dann mal gradet haben und so. Und dadurch haben wir da Leute gesammelt. Aber genau, wir wissen überhaupt gar nicht, wer uns da zuguckt. Also wir hatten schon viele Regulars, also die wirklich immer wieder gekommen sind und so, aber wir wissen nichts über die.
Ich finde das eine mega Idee. Vor allem, ich glaube, vielleicht sollte man das mal irgendwie innerhalb von der Wissenschaftsbubble den Wissenschaftlerinnen auftragen, weil es geht ja immer darum, wie erreicht man die Leute außerhalb. Aber die wenigsten Wissenschaftlerinnen, die ich kenne, gehen dann, also in Bremen ist es anders, aber sonst irgendwo, gehen dann irgendwie in eine Kneipe oder sonst irgendwo und quatschen da Leute an. Ich glaube, dann ist man wieder so introvertiert irgendwie, dass man sagt, nee, ja, darf ich doch nicht.
Da muss man schon sagen, das ist auch einfach echt eine schwierige Nummer. Also das ist uns das ist uns auch schwer gefallen. Also wir sind darin besser geworden, weil je mehr wir das gemacht haben und je mehr positives Feedback wir bekommen haben, desto einfacher war es natürlich. Aber gerade die erste Tour. Die erste Tour war für uns auch sehr schwierig. Und wir waren zu dritt unterwegs, wir kannten uns gut, das heißt, wir waren irgendwie ein solides Team. Also alleine würde ich das auch nicht machen, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist schon, würde ich sagen, es ist deutlich härter, als auf eine Bühne zu gehen. Ne? Also du stellst dich viel mehr bloß, sage ich mal. Ne? Du kannst nicht eine Rolle spielen, du weißt nicht, nach 10 Minuten ist vorbei. Du musst dich direkten Fragen konfrontieren lassen und so. Das ist schon, ich würde sagen, eine der schwierigsten Formen der Kommunikation. Wahrscheinlich ist es vielleicht am effektivsten in der Hinsicht, dass du, glaube ich, sehr lange in Erinnerung bleibst. Aber es ist schon schwierig und ich kann verstehen, wenn jemand da keine Lust drauf hat. Ich weiß, dass Leute vom AWI, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, aber die haben das im Zug gemacht. Die haben Vorträge zum Klimawandel im Zug gehalten. Also einfach haben sich dahingestellt, wo ich auch sagen muss, krasse Nummer. Also da brauchst du auch wirklich, wirklich Eier für das zu machen. Da habe ich auch ganz, ganz großen Respekt vor. Also finde ich richtig cool. Finde ich richtig, richtig cool. Aber es ist nicht einfach. Ich glaube, das ist denen allen auch schwer gefallen.
Das ist so eine wilde Idee.
Ja, man muss auch bestimmt bereit sein, dafür abgewiesen zu werden, oder? Also das ist ja bestimmt das ein oder andere Mal vorgekommen. Gerade wenn irgendwie Leute abends unterwegs sind, die dann sagen, ey, sorry, ich will hier einfach nur mein Bier trinken.
Kannst das mich ist das Ruheabteil.
Genau.
also wir haben tatsächlich Wir wurden wenig abgewiesen, wir waren aber auch sehr achtsam. Ne, das heißt, wir haben so ein bisschen geguckt, ne, wenn jetzt Leute da voll angeregt im Gespräch waren, haben wir die in Ruhe gelassen. Ne? Oder Leute waren am Essen oder so, wir haben die in Ruhe gelassen. Also wir haben immer so ein bisschen geguckt, wer könnte gerade offen sein. Dann haben wir auch gemerkt, wenn Leute uns angeguckt haben, jetzt wegen der Handpuppe oder sowas, das haben wir sofort genutzt. Ne? Wenn die uns angeguckt haben, bam, sind wir dahin. Weil da weißt du, okay, die sind gerade offen, du kannst die gerade ansprechen. Aber wenn Leute irgendwo in ihrer Sache waren, dann haben wir die auch in Ruhe gelassen. Und dadurch... Ja. haben wir das minimiert, sage ich mal, mit Ablehnung. Aber wenn du in einem Zug bist und da einfach mal, und Leute sind so, Alter, ich habe richtig keinen Bock da gerade drauf, kriegst du da, glaube ich, mehr Ablehnung. Ich meine, noch vor allem mit dem Thema Klimawandel, ja. ne, wo Leute halt auch sehr emotionale Reaktionen eventuell bringen. Also da musst du auch gewappnet sein für, weiß ich nicht, was da kommt. Also das ist echt nochmal eine andere Nummer. Da habe ich sehr viel Respekt vor.
Gerade weil das auch so Kontroversen aufwerfen kann. Ja. Und dann siehst du dich ja am Ende wirklich in einer krassen Diskussion gegenüberstehen. Ja. Da muss man sich wirklich trauen.
Ja.
Ja. Ich habe jahrelang während des Studiums in so einer richtigen, urigen, alten Kneipe gearbeitet, wo so richtige Stammgäste immer hingekommen sind. Die wären bestimmt auch richtig empfänglich für so eine Plötzlich-Wissen-Aktion gewesen. Die haben sich immer gefreut, wenn man denen irgendwas Neues erzählt hat oder so. Und die saßen dann immer am Tresen und haben halt geguckt, was der Abend so bringt. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das dann coole Gespräche gegeben hätte. Genau, um mal so ein bisschen zum nächsten Thema zu kommen, dann hast du, also diese Plötzlich-Wissen-Aktion ist ja eine sehr extrovertierte Aktion, haben wir ja gerade schon drüber geredet. Und danach hast du dich dann quasi in dein Kämmerchen eingeschlossen und ein Buch geschrieben, was mir so ein bisschen, jedenfalls in der Phase, in der das Buch noch geschrieben wird, sehr wie so ein Gegenteil davon vorkommt. Also jedenfalls das Arbeiten ist wahrscheinlich sehr anders dafür. Vielleicht willst du so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass du das Buch geschrieben hast. Ein bisschen was haben wir ja vorhin schon gesprochen.
Mhm. Also tatsächlich hat meine Editorin, wie heißt es auf Deutsch? Meine Lektorin hat mich beim Science Slam gesehen. Und die hat mich dann einfach, hat mir eine E-Mail geschrieben. Und genau, hat mich gefragt. Also die hatte auch ein bisschen... weil wir eben bei Plötzlich Wissen auch Texte geschrieben haben auf der Website und so. Sie hat auch ein bisschen Texte von mir gelesen und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ein Buch zu schreiben. Und mit dem Thema marine Mikrobiologie. Und ich habe gemeint, ja, aber nicht mit dem Thema. Weil es einfach, glaube ich, schwer an den Mann zu bringen ist, ein reines Mikrobio-Buch. Und weil ich auch einfach geguckt habe, es gibt einfach schon ein paar coole populärwissenschaftliche Bücher in dem Bereich und ich war so, na, ich will das Rad ja irgendwie nicht neu erfinden und habe ihr dann einen Gegenvorschlag gemacht so zu dem Konzept, was ich dann gemacht habe, also so verschiedene spannende, eher Nischenthemen aus dem Meer, die man vielleicht nicht so kennt und genau, darauf haben die sich eingelassen und dann hatte ich quasi das Glück, dass die Phase des Schreibens halt genau zur Corona-Zeit stattfand. Das heißt, man war eh ins Kämmerchen gesperrt und das hat sehr geholfen, das zu schreiben. Genau. Dadurch, dass eben einfach eh nicht so viel los war und so, man nicht so viel anderes verpasst hat, ja, dann war das deutlich einfacher zu schreiben. Aber ich muss auch sagen, ich schreibe halt schon auch gern. Also mir macht es Spaß. Also vor allem, ich habe total genossen, dieses Buch zu schreiben, weil ich hasse wissenschaftliches Schreiben, weil das ist so... Das ist so steif, ne? Also so, das ist, man darf nicht schön.
Es ist sehr methodisch.
Funktional, ja. Genau. Und endlich mal einfach irgendwie schön zu schreiben und so zu schreiben, wie ich Bock habe, das habe ich sehr, sehr genossen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, da aus diesem wissenschaftlichen Schreiben rauszukommen und mich zu trauen, auch mich quasi zu trauen, die künstlerische Freiheit anzunehmen. Und dann hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
Du machst ja auch Buchlesungen. Gibt es denn ein bestimmtes Kapitel, das du am liebsten vorliest?
Also ich lese immer nur Bereiche, also bestimmte Bereiche vor. Ich lese eigentlich immer was zu den Haien vor und ich lese auch sehr gerne aus dem Kapitel mit den Delfinen, vor allem den Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, weil den finde ich so witzig. Da geht es ein bisschen darum, wie Delfine denn wahrgenommen wurden früher in der Antike oder so von Menschen. Weil heutzutage sind ja Delfine immer so... oh, das schönste Lebewesen im Meer und ja, werden irgendwie so verherrlicht. Und dann war so die Frage, war das früher auch schon so? Und es war früher auch schon so, was ganz spannend ist. Aber vor allem gibt es da eine Stelle, also es geht dann darum, wie Delfine früher dargestellt wurden auf Bildern. Und das ist sehr lustig, wenn man so guckt, irgendwie im Mittelalter oder sowas oder Dürer, die malen so ganz komische Monster, die schauen dann aus wie so eine Mischung aus Fisch und Wildschwein oder so ganz wild. Und das liegt einfach daran, dass die Leute halt nie einen Delfin gesehen haben, ne? Und die malen einfach nur von dem, was andere Leute erzählen. Und dann kennt man ja so das stille Postprinzip. Wer weiß, was am Ende rauskommt. Das fand ich einen super witzigen Aspekt. Und Franklin schreibt dann, das fand ich eine sehr witzige Passage. Er schreibt, er fährt über nach Amerika und dann sehen sie Delfine und er ist total begeistert davon, wie schön die ausschauen. Und er schreibt davon so, boah, die schauen so toll aus und so schön und so lecker, ne? Und die fangen dann auch mich und essen die. Und dann fragt er die Besatzung, warum denn auf den Bildern Delfine immer so monstermäßig dargestellt werden. Die sind doch so krass schöne Tiere. Und dann meint die Besatzung, ah, das liegt daran, dass wenn man einen Delfin sieht und sieht, wie schön der ist, dann will man den ja unbedingt essen. Und wenn jetzt die schwangeren Frauen Bilder sehen würden, die zu Hause an Land sitzen, von so schönen Delfinen, dann würden die ja unbedingt Delfine essen wollen. Und um ihnen quasi dieses Verlangen zu ersparen, würden die Künstler immer die Delfine so hässlich malen. Und diese Erklärung von
Meeresschutz.
Ja, das Kapitel fand ich auch gut. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, was du vorhin meintest, dass du zum Beispiel auch das Buch für Nicht-Meeresbiologinnen natürlich geschrieben hast, aber auch für MeeresbiologInnen, die noch ganz viel lernen können, weil natürlich wusste ich all die Sachen nicht.
Also woher? Ja, ich wusste das auch cool, nicht. Genau. Ne? Ich habe selber ganz, ganz viel gelernt bei der Recherche. Ja. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, und gerade so kleine Details, so witzige Sachen, das finde ich halt immer total, total gut.
Du hast ja noch ein Kapitel geschrieben, was da draußen noch so schlummert. Das fand ich auch ganz cool. Das waren bestimmt so Sachen, die es nicht so richtig in ein ganzes Kapitel geschafft haben. So habe ich mir das jetzt mal so erklärt oder so einzelne kleine Geschichten, die du noch so gefunden hast vielleicht. Hast du mal drüber nachgedacht, noch ein zweites Buch zu schreiben? Also sowas mit Teil 2? Oder ist das Ganze auserzählt, deiner Meinung nach?
Nee, ich denke seit Jahren darüber nach. Also ich habe auch schon immer mal wieder angefangen zu schreiben. Ich krieg's gerade nicht so richtig gebacken. Ich brauche eine Pandemie.
Die Vogelgrippe ist doch gerade. Vielleicht musst du noch ein bisschen ein paar Kraniche anfassen.
ich habe eigentlich richtig Lust, was zu schreiben. Ich habe auch schon wieder angefangen, so ein bisschen zu schreiben. Genau, aber ich muss noch gucken, in welche Richtung das geht. Ob das nochmal sowas wird oder was Romanmäßiges, mehr romanmäßig. Genau, da bin ich so ein bisschen am Hadern. Aber eigentlich habe ich richtig Bock.
Also mir fällt da zum Beispiel Jasmin Schreiber ein. Die ist ja, kennst du die oder weißt du, wer das ist?
Also ich kenne sie nicht persönlich. Ich kenne ihren Mann, weil der ist auch ehemaliger Science-Slammer und mit dem habe ich auch schon geslammt. Genau, ja. Aber sie persönlich kenne ich nicht. Aber ich weiß, wer sie ist. Ich kenne sie, genau, ich... Die ist ja auch sehr produktiv, ey. Die haut ja jedes Jahr ein Buch raus.
Ja, ja, krass. Aber sie hat ja auch so eine gute Schnittstelle, finde ich, zwischen Sachbüchern und eben, nennt man das Belletristik, also so Geschichten richtig. Mhm. Und von ihr habe ich nämlich auch ein, zwei Bücher gelesen. Die ging ja, Marianne Graben heißt, ist glaube ich ihr erstes Buch, das hatte ich auch gelesen. Da ist mir gerade eingefallen, vielleicht ja so in die Richtung, beziehungsweise ich glaube, da ist gerade schon irgendwie Platz dafür in der Gesellschaft für solche Bücher, weil unsere Gesellschaft am Ende des Tages eben doch ganz interessiert an Wissenschaft ist. Es muss nur irgendwie ganz bestimmt verpackt werden.
Definitiv. Aber wem sage ich
das? Du bist ja die Expertin dafür.
Ja. Nee, definitiv. Ja. Das würde ich auch voll unterschreiben.
Wie balancierst du denn diese wissenschaftliche Genauheit, die du halt auch versucht in den Büchern jetzt zu repräsentieren, und Verständlichkeit, aber auch nicht nur vielleicht in den Büchern, sondern auch in jetzt Kinderformaten, wenn du zum Beispiel da bei 1, 2 oder 3 oder was, der Tigerentenclub? Ich weiß es nicht.
Ja, war 1, 2 oder 3, das ist schon richtig.
1, 2, 3, okay. 1, 2 oder 3, dann plötzlich da auf der Bühne stehst und das halt Kindern erklären musst. Ist das irgendwie unterschiedlich oder ist es eine vielleicht einfacher oder, also ich meine, der Aufbau, die Vorbereitung ist ja anders, aber...
Genau, das ist immer sehr unterschiedlich. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man entwickelt so ein bisschen mit der Zeit ein Gefühl dafür. Ich glaube, man muss so ein bisschen üben. Also, wenn du aus der Wissenschaft kommst, dann fällt es dir erstmal ganz, ganz schwer, ich sag mal, so ein bisschen schlampig ungenau zu sein. Das tut einem immer so im Herzen weh, wenn man irgendwie so, ja, ist so, aber da gibt's die zwei Ausnahmen, wo das dann nicht so ist oder bla. Das sind dann so Sachen, das musst du dir sparen. Also, Ich glaube, es ist ganz viel Übung dabei. Ich glaube, es hilft, mit Freunden zu reden, die nicht aus dem Bereich kommen. So, ne, so ein bisschen denen so Sachen zu erklären, zu gucken, wo, ne, wo sind da die Grenzen, wo die vielleicht dann ein bisschen zumachen und sowas? Wo sind eben Sachen, wo ist es okay, wenn ich Sachen wegspare, weil es macht eigentlich keinen Unterschied? Genau, es ist so ein bisschen schwer, davon wegzukommen. Hatte ich am Anfang auch, da hat mir echt immer so ein bisschen das Herz wehgetan, wenn ich irgendwie so, ja, ist jetzt eigentlich nicht ganz genau. Mittlerweile bin ich da deutlich besser drin geworden. Und ich glaube, das ist einfach eine Übungssache. Es ist, ja, so ein bisschen Übung, Erfahrung, wie viel man den Leuten zumuten kann. Aber man kann es oft mehr, als man denkt. Also gerade Kinder werden, glaube ich, oft unterschätzt. Da wird man dann irgendwie zu einfach und dann merkt man irgendwie so, nee, eigentlich haben, wissen die das alles schon und eigentlich kann ich denen noch viel genauere Sachen erklären. Deswegen Kinder finde ich immer noch eine Herausforderung. Die überraschen mich immer wieder.
Ja, Kinder sind ja auch wie so kleine Schwämme, die saugen das dann ja auch alles auf. Und die nächste Frage ist ja auch immer, warum? Ja. Ist man dann ja in so einer Endlosschleife gefangen. Und dann endet man eben am Ende vielleicht doch in einem ganz krassen Detail, wo man sich dachte, oh, krass, dass ich hier jetzt gerade mit einem kleinen Kind
da wollte ich gar nicht hin.
Total. Und dann hat man manchmal eine Herausforderung, so, jetzt muss ich denen irgendwie erklären, wie, keine Ahnung, eine Zelle sich teilt, aber ich muss das jetzt auf ein krass anderes Niveau runterbrechen. Und das hilft aber einem manchmal auch, Dinge einfach so ein bisschen anders zu betrachten. So, ne, irgendwie gerade auch so Vergleiche zu finden und so, helfen einem, da nochmal so einen anderen Blickwinkel drauf zu kriegen.
War das bei Betrunkenen auch so? Oder kann man das vergleichen?
Ja.
Oder gab es da bestimmte Schwierigkeiten?
Ja, man kann das tatsächlich, also man sagt man ja auch oft, ne, man kann es tatsächlich ein bisschen vergleichen. Ich glaube, die Hauptschwierigkeit war, dass oft gerade bei betrunkenen Leuten, dass es dann schnell Sachen in politische Richtungen gerutscht sind und dann vielleicht auch so dann Themen angespannter wurden und da musste man immer so ein bisschen aufpassen, wenn man da keinen Bock drauf hatte. Ich glaube, aber das ist jetzt auch nicht häufig passiert, aber das würde ich sagen, wäre jetzt so die größere Gefahr, dass man dann irgendwie in politische Themen abrutscht. Und das ist natürlich schnell, wenn du irgendwie über das Meer redest, kommst du in den Klimawandel und dann kann man schnell in verschiedene politische Richtungen kommen. Ich wollte gerade sagen, aber mit Politikern muss man auch so reden. Mit Politikern auch am besten so erklären, wie du
es mit Kindern erklärst.
Ja. Dann tun sie sich auch.
Ach, krass. Ich war letztens bei einem Landtagsabgeordneten im Podcast zu Gast und da haben wir auch über Wissenschaftskommunikation geredet und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, wie erfahren die PolitikerInnen überhaupt von Wissenschaft und so? Und er meinte, die werden echt einfach kurz gebrieft oder die lesen sich dann einfach kurz 2-3 Minuten lang, naja, nicht
die kriegen so Kurzversion.
Ja, genau. Und dann dachte ich so, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht wäre für die dann auch mal so eine Science-Slam-Veranstaltung was oder einfach so ein plötzlich Wissen-Gespräch. Ich glaube, das wäre schon manchmal gut, da in die Tiefe zu gehen oder ein paar Kinder in den Raum zu setzen und dazu zu hören.
Ja, also ich habe mit dem Ocean Plastics Lab, das war ja diese Wanderausstellung zum Thema Plastik im Meer und die war sehr, also das war ein G7 Aktion, das heißt, die war sehr politisch motiviert. Das heißt, da hatte ich ganz, ganz viele Politiker, auch sehr hochrangige Politiker, denen ich das Plastikproblem näher bringen durfte. Da hatte ich meistens 10 Minuten und konnte mit denen durch die Ausstellung. Und deswegen weiß ich dieses, man muss das ihnen alles sehr simpel erklären. Aber dann hatte ich sehr viel die Referenten von Politikern da. Und die wollen dann die Details. So, ne? Die stehen auch da und sind so, ey, was sind die Paper, was sind die Wissenschaftler und so. Und die gucken sich das dann alles an im Detail. Ne? Und die geben dann quasi diese Kurzbriefings den Politikern. Aber es ist ja auch klar, ne? Wenn die haben 1000 Themen, mit denen, also natürlich können die nicht Experte sein in den 1000 Themen. Das macht schon Sinn.
Das stimmt. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen zur Ozeandekade. Du bist ja Botschafterin des Deutschen Komitees der Ozeandekade. Was
deswegen
machst du
auch die letzte Person in dieser Staffel.
Ja, genau. Was machst du so in deiner Rolle und was ist die Motivation dahinter?
Was ich mache, ist in meiner Rolle, ich mache die Dinge, die ich vorher auch schon gemacht habe. Erzähl aber in meiner Rolle eben auch ab und zu über die Ozeandekade. Das heißt, bringe ihr ein bisschen Reichweite, damit, dass ich da meine Kanäle nutze, auf jeden Fall. Genau, ich habe auch schon versucht, Veranstaltungen zu endorsen. Das hat nicht geklappt. Ich bin online gescheitert. Wenn ich es kann, komme ich halt dann auch zu Veranstaltungen. Wenn es geht, das ist dann auch ganz schön, wenn ich die anderen Botschafter treffe, weil die sind ziemlich cool. Das sind coole Leute, die coole Sachen machen. Und das ist einfach dann super zum Vernetzen. Also ich merke das halt auch, dadurch, dass ich schon einfach viel zu Hause sitze und meine Arbeit vom Schreibtisch aus mache, ist es immer wieder gut, Leute zu treffen, so wie euch auch, ne, die irgendwie für was brennen und das motiviert einen ja gegenseitig und das finde ich da auch ganz schön mit den Botschaftern, wenn man sich da trifft, dann ist das irgendwie coole Leute, die was erreichen wollen und das motiviert einen einfach und das ist richtig gut. Genau, aber sonst, ja, meine Rolle ist halt so ein bisschen die die Ozeandekade bekannter zu machen, weil man muss halt dazu sagen, in der allgemeinen Bevölkerung ist die sehr, sehr unbekannt. Ne? In unserer Meeresbubble läuft das einem ja ständig über den Weg, aber die Allgemeinbevölkerung hat in der Regel davon nicht so gehört.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja. Genau, und deswegen,
das sind dann so auch viele Leute.
Ja, dafür sind wir halt dann da, ne? Mhm. Also um da einfach ein bisschen Werbung zu machen, ein bisschen zu zeigen, dass das da ist und was da so
passiert. Ja, und im Prinzip ist deine Arbeit, die stimmt ja schon mit den Zielen der UN-Ozean-Dekade überein, quasi das Thema Ozean, das Thema Meereswissenschaft mehr in die Mitte der Bevölkerung zu rücken. Also das aligned ja miteinander. Aligned passt ja super zueinander, genau.
Ja,
das greift ja irgendwie Hand in Hand. Dementsprechend warst du ja die geeigneteste Person quasi dafür.
Ja, total. Also was halt schade ist halt, dass irgendwie Gelder fehlen. Ne? Also weil sonst könnte man ja auch mal was machen, so verschiedene Projekte besuchen, da kleine Videos irgendwie für Instagram drehen oder sowas. Genau, weil ich natürlich eine andere Bubble habe, bedienen kann, als jetzt vielleicht die Uni-Seiten oder sowas. Genau, aber
oder plötzlich halt Wissen in allen deutschen Städten tun.
Ja. Ja, genau so Sachen, aber dafür brauchen wir halt einfach Gelder. Und die sind gerade leider nicht da.
Ja. Ich würde ja auch sagen, du bist ein bisschen eher in der Allgemeinheit als vielleicht jetzt Eva und ich, die irgendwie immer noch sehr Fokus Forschung haben. Meinst du denn aus deiner Perspektive, dass generell Meeresschutz vielleicht anders wahrgenommen wird als Klimaschutz? Ich meine, die zwei haben maßgeblich miteinander zu tun, aber wie gesagt, Klimaschutz hat ja in den letzten paar Jahren irgendwie dieses, ich würde nicht unbedingt sagen, negative Image bekommen, aber so, nein, alle wollen was verändern, alle wollen was transformieren, ich will, dass alles so bleibt wie die letzten 20 Jahre, ich will nicht, dass, weiß ich nicht, was alle mit E-Autos fahren oder so, ich will mit meinem Benziner, der hier ein Oldtimer ist, durch die Gegend cruisen. Glaubst du, diese zwei Themen werden vielleicht anders wahrgenommen als also in der Allgemeinheit, oder ist das trotzdem immer noch so extrem krass verstrickt, dass man sagt, nee, wenn ich Klimaschutz und dafür nicht bin, dann finde ich das Meer auch vielleicht nicht so interessant, oder ist es da irgendwie eine gewisse Entkopplung zwischen den beiden?
Also nach meinem Empfinden ist da eine sehr starke Entkopplung. Also ich glaube, dass Leute, die sich über Klimaschutz aufregen, Meeresschutz total super finden können. Weil ich glaube, dass dann wirklich, wirklich so dieses so, oh, die süßen Delfine und die Wale und mit dem Plastik, oh, die sterben dann. Das also so, dass da irgendwie ein anderer emotionaler Bezug da ist. Und dass vielleicht auch dieses so, wir schützen die Meere, aber das betrifft ja nicht meinen Alltag. Ne, also weißt du so, ja, ich bin bereit, dann spende ich irgendwie was für Meeresschutz, aber das ist ja, betrifft ja jetzt nicht meinen Alltag. Also ja, ich glaube, das ist sehr stark entkoppelt. Und deswegen ist, sage ich mal, so ein bisschen über Meere reden viel dankbareres Thema, weil man da nicht so zum Backslash kriegt. So, ne? Also du kriegst da nicht so viel Hate in der Kommunikation, wie wenn du über Klimawandel redest.
Das ist ja gut.
Du, weiß ich nicht.
Positiv, würde ich sagen.
Ja, natürlich, das ist positiv, aber es ist ja eigentlich nicht gut, dass die Leute da diesen Zusammenhang nicht sehen, ne? Also eigentlich müsste man da mehr.
Ach so, ja. Nee, das stimmt. Aber da kommt dann dein MCDA-Wissen mit rein.
So. Ja, und vielleicht kann man den Leuten durch das Thema eben auch eine Brücke bieten, ne? Manchmal, wenn man in dieser die Klimakrise ist nicht real, Bubble ist und so, findet man vielleicht auch nicht so richtig den Weg raus, beziehungsweise spiralt man sich da so weiter rein. Und wenn man dann so, okay, ich mag das Meer, ich habe eine Verbindung zum Meer, am Meer kann ich was begeistern, okay, das Meer ist mir wichtig. Und wenn man dann vielleicht mal irgendwann Schritt für Schritt diese ganzen Prozesse versteht, wie das zusammenhängt, vielleicht findet man dann irgendwie doch aus dieser Bubble raus. Also ich glaube, dass das Thema Meer oder Meeresschutz schon eine gute Option ist in dieser ganzen Klimadiskussion und gerade auch, wenn man irgendwie an Klimaschutzgegner denkt, mehr als vielleicht, weiß ich nicht, das Thema Atmosphäre oder so. Also ich glaube, AtmosphärenwissenschaftlerInnen haben da eher den Kürzeren gezogen, MeereswissenschaftlerInnen gegenüber.
Ja,
aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Definitiv, ja. Es ist halt auch echt so dieses Bilder und so, Annabelle, ich meine, du kennst das vielleicht, wenn man über Bakterien redet, ist halt auch schwierig, ne? Also wenn du über was redest, was man nicht so sehen kann und so, ist es immer schwer und da musst du echt immer dir gut überlegen, wie du das an den Mann bringen kannst, weil, ja, wenn ich ein Hai-Foto zeige, easy, hast du alle oder ein Wal, ne? Aber ja, wenn du über Atmosphäre redest.
Ja, das ist jetzt sehr speziell, Ich habe meinen Eltern mal Fischbilder gezeigt, also von dieser Methode, nicht Fische an sich. Und meine Mama so, hä, bist du irgendwie im Astrologiekurs? Nee. Guckst du dir gerade Sterne an? Und ich so, nein, das sind Bakterien, wie cool ist das? So, ja, I know what you mean. Ich sag immer noch so ein bisschen, ich mache so ein bisschen Magie mit meinen Bakterien. So, keiner sieht was, aber ich kann es alles messen. So, voll Juju-mäßig, was ich hier mache.
Ja, das finde ich auch einen guten Ansatz.
Ja, wollen wir zu unserer letzten Frage kommen? Hast du noch ein paar konkrete Tipps oder vielleicht willst du noch was loswerden, was Einzelpersonen oder Kommunen zum Schutz der Ozeane beitragen können? Schwierige Frage, ich weiß.
Ja, also ich meine, ja, also Einzelpersonen ist, glaube ich, immer schwierig. Also ich glaube, wenn man was beitragen will, ist immer cool, sich anderen Leuten anzuschließen. Ne? Also einfach zu gucken, vielleicht, was gibt es für Projekte in meinem Umkreis, wo kann ich irgendwie was helfen, was mitmachen. Und da gibt es richtig coole Sachen. Also das ist, ich will jetzt auch gar nichts aufzählen, weil es gibt Tausende und ich will jetzt nicht unfair sein und gerade zwei sind in meinem Kopf und die irgendwie nennen, weil es gibt einfach richtig viele coole Sachen. Wenn ihr nicht in der Nähe vom Meer wohnt, könnt ihr euch trotzdem engagieren, einfach für die Umwelt um euch rum oder ich meine, ey, Geld spenden an Vereine oder was Sinnvolles.
Oder einfach mitmachen. Vielleicht, wenn man nicht spendet, man einfach mitmachen.
Ja, genau. Ich meinte, wenn man jetzt halt vielleicht nicht mitmachen kann. Ja, genau. Wenn du aber vielleicht nicht mitmachen kannst. So Geld spenden hilft auf jeden Fall halt immer. Genau, okay. Aber mitmachen auf jeden Fall auch. Das kann halt auch einfach mega Spaß machen. Ne? Und man kann da einfach coole Leute treffen und sowas. Also ich glaube, das ist immer ein Mehrwert. Und ja, also ich alleine irgendwie was reißen funktioniert in der Regel nicht. Deswegen es ist es immer schöner zusammen und meistens bringt es auch. Also oder man kommt einfach weiter zusammen.
Ja. Total. Kann man dich denn demnächst irgendwo sehen? Also die Folge kommt ja Anfang Dezember raus, wenn ich es richtig habe.
Ich mache in Achim eine Lesung im März. Ich weiß aber gerade nicht genau, wann. Ich glaube, es ist gerade der 19. März angesetzt, aber ich weiß nicht, ob das hundertprozentig steht. Und ich werde in Bremen, Mitte März, genau, und ich werde in Bremen wahrscheinlich auch eine Kinderlesung machen. Ich habe noch keinen Termin. Wahrscheinlich im Februar oder sowas. Am besten mir bei Instagram folgen. Ich glaube, das ist das Beste, wie man an diese Infos kommt. Das ist Schnitzel-Jules, J-U-L-S. Genau, da kriegt man das auf jeden Fall mit. Da poste ich eigentlich, wenn ich irgendwie was mache.
Schade, dass meine Tochter noch so jung ist, sonst hätte ich da vorbeikommen können.
Wie alt ist sie denn?
2,5, 3 ist vielleicht noch ein bisschen knackig.
Ah, es geht. Es könnte funktionieren. Ja, nee, ich mache so Kinderlesung. Also ich hatte da schon von 3 bis 10 alles und eigentlich war es immer ganz witzig. Also eigentlich ging es immer ganz gut.
Ja, vielleicht komme ich vorbei und wenn es blöd ist, kann man ja immer gehen. So ist das ja mit Kindern. Aber wenn es eine Veranstaltung für Kinder ist, dann ja, ich guck mal. Vielleicht klappt das ja, das wäre ja witzig.
Ja, voll.
Super. Dann haben wir ein Vielleicht-Date in Bremen nächstes Jahr.
Würde mich freuen.
Und würde ich sagen, danke, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Wie toll. Also echt.
Ja, danke für die Einladung. Gespräch.
Julia, es war richtig schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, voll gerne.
Und ich fand's auch dass total wir, schön. Dass wir unsere erste Staffel mit einer Botschafterin enden durften.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und wird produziert von Annabel von Jankowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Recherche Josefa Bayer, Moderation Annabel von Jankowski und Eva Räufer, Schnitt Josefa Bayer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Ton Florentin Seifert, Management Annabel von Jankowski.